I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life. Könnt ihr uns so gut hören? Ich höre mich nämlich komisch über die Ohren und deshalb muss ich das wissen, ob ihr das gut hören könnt. Ganz kurz vorweg, bevor wir auf, Matthias hat schon auf Aufnehmen gedrückt, aber bevor wir richtig anfangen, wir haben diesen Podcast begonnen, Matthias, der hat schon 1000 Jahre Podcasts gemacht und war immer in der Podcast-Szene drin und hat mich immer voll gelabert, du musst da ganz dringend, wir müssen da was mit Jugendrecht machen und ich habe ihm gesagt, ja, geht nicht, kann man nicht erzählen und interessiert auch keine Sau. Und da war ich eigentlich ziemlich standhaft recht lange, bis er mir sehr romantisch zu Weihnachten eine komplette technische Ausstattung geschenkt hat. Ein Aufnahmepult und so Kopfhörer und so. Und ich habe gedacht, boah, ist das cool, toll. Und dann mussten wir, dann haben wir natürlich gesagt, naja gut, dann nehmen wir jetzt auch mal 1-2 Folgen auf und stellen die mal online und gucken mal, wie so ist. Und das haben dann sehr schnell viel mehr Menschen als Family and Friends gehört. Und da war ich dann auch irgendwann von dem Konzept überzeugt, dass man es vielleicht doch erzählen muss. So ist es
das, gekommen. Das war aber vor Corona. Also ganz kurz vor Corona war das. Weihnachten vor Corona habe ich das irgendwie verschenkt, ne? Und dann sind wir so mit Corona
gestartet,
2 Wochen vor Corona angefangen, genau.
Genau, war aber keine Langeweile-Nummer, sondern wie gesagt, so ein Ding, wo Matthias schon ewig dran rumgebaggert hat.
An dir oder an dem Podcast?
An dem Podcast.
Ja, wollen wir anfangen? Oder
wir wollen anfangen.
Genau, dann fangen wir mal an, wie wir immer anfangen, mit der Begrüßung. Und ich sage immer ganz am Anfang: Herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, zusammensitze, um mit ihr über jugendliche Jugendrecht und alles zu reden, was im Bereich der Jugendkriminalität so passiert. Hallo Maria.
Hi Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Medienwissenschaftler, Podcaster und Technikfredel bei uns. Und gemeinsam machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich wichtig für die Jugend, was macht die so aus, was interessiert die, was beeinflusst die und, weil wir über Jugendstrafrecht reden, natürlich auch, bauen die wirklich immer so viel Scheiße.
Darf ich kurz mal hier ins Publikum fragen? 1 oder 2 Leute haben es uns eben schon gesagt. Wer hat unseren Podcast denn schon mal gehört? Siehst du, das sind nämlich mehr, als wir dachten.
Ja, das ist schön.
Dankeschön.
Das ist schön, aber wir müssen für da draußen einmal kurz erklären, Matze, wir sind heute nämlich nicht an einem gewöhnlichen Podcast-Tag. Wir sitzen nicht in deinem Arbeitszimmer an einem kleinen roten IKEA-Tischchen, das wir noch von den Kindern abgegrabbelt haben, sondern wir haben eine Live-Veranstaltung, halbwegs live, wir zeichnen auf und sind hier in Springe am Deister bei einer Tagung der niedersächsischen Polizei. Und zwar das Landeskriminalamt Niedersachsen und dort die Zentralstelle Jugendsachen hat zum 20. Fachtag, ihr habt Jubiläum, finde ich voll cool, super Sache, zum 20. Fachtag Jugendsachen eingeladen und der Saal vor uns, das müsst ihr euch da draußen vorstellen, ist jetzt gerade voll mit Polizeibeamten, die sich hier auf einer 2-tägigen Fachtagung über ganz spezielle Sachen im Jugendrecht unterhalten. Und wir freuen uns wie Bolle, dass ihr uns eingeladen habt und dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke schön. Und weil das ein spezielles Klientel ist, was hier so vor uns sitzt, wir sehen hier überhaupt keine Menschen mit Uniform und Mütze. Nur falls das da draußen in der Podcast-Hörendenschaft so ein bisschen die Assoziation ist. Nein, man könnte auch vor ganz normalen Menschen sitzen, wie man das so sieht.
Ja. Wir freuen uns deshalb so doll, dass wir heute hier sein können, weil mir als Jugendrichterin, uns als diejenigen, die diesen Podcast schon lange machen, der Austausch mit der Polizei super wichtig ist. Und alles, was ich als Jugendrichterin mache, alles, was ich auf den Tisch kriege, alles, was ich in der Hauptfahndung mache, nimmt ihren Anfang da, wo ihr arbeitet. Nimmt seinen Anfang im Beginn der Akte, in der Aufnahme einer Straftat, in der weiteren Verarbeitung dessen, was passiert ist. Und deshalb ist alles, was ich am Ende in einer Hauptverhandlung mache, hat seinen Ursprung in dem, was ihr tut. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir uns ab und an mal darüber unterhalten, wie wir gut miteinander arbeiten können, was besser sein könnte, was schlechter sein könnte. Auch immer die guten Sachen erwähnen, auch was schlechter sein könnte. Das ist ganz wichtig. Ja, und deshalb freuen wir uns so. Ich habe eine organisatorische Anmerkung und zwar ist das so, dass wir, dieser Podcast hat immer denselben Aufbau. Wir machen ein bisschen Vorweggelaber, das ist je nachdem, wie aktuell die Themen da draußen gerade so sind, mal länger, mal kürzer. Und dann machen wir einen Themenschwerpunkt. Nach dem Themenschwerpunkt erzähle ich einen Fall, meistens der auch thematisch zu diesem Themenschwerpunkt passt und danach gibt es 2 Fragen. Die hat sich Matthias am Anfang ausgedacht, als wir den Podcast begonnen haben und hat gesagt, wir stellen uns gegenseitig eine Frage, du mir eine und ich dir eine und wir erzählen uns vorher nicht, was wir uns für eine Frage stellen. Das möchten wir heute an euch abgeben. Wir wären total dankbar, wenn die zwei Fragen heute aus Publikum kämen. Könnt ihr euch ja vielleicht zwischendurch was überlegen, was ihr zu dem Podcast, zu dem heutigen, worüber wir reden oder über unsere Meinung zu irgendwas oder über unsere Person, über unsere Meinung zum Jugendrecht, über ein spezielles Thema gerne wissen wollt. Das beantworten wir dann und wir beantworten natürlich auch mehr als zwei Fragen, wenn da mehr sind.
Genau, zu diesem Zweck werden wir dann ein Mikro hier vorne rumgeben. Das Interessante an diesem Mikro ist, dass ihr gar nicht hört, dass ihr in einem Mikro sprecht, aber das ist wichtig, damit wir das aufgenommen bekommen. Aber das kommt dann später.
Ja.
Ja, interessant ist auch, wenn wir dann anfangen mit so einem Podcast und den Themenschwerpunkt, die Leute, die das hier hören, die wollen immer nur die Fälle hören. Also die sagen immer, ich möchte was, wie zum letzten Mal über Marek oder über Kevin oder über, was hatten wir noch zuletzt?
Heute sind es Adel und Dennis.
Genau, hören. Und wir fangen aber eigentlich immer mit so einem Themenschwerpunkt an. Das ist so ein bisschen sachbezogen wissenschaftlich. Und beim letzten Mal, das möchte ich nur kurz erzählen, da haben wir nun ausgerechnet über die Digitalisierung der Justiz geredet. Und es beschäftigt Maria gerade sehr viel und überhaupt. Und wahrscheinlich wird hier im Publikum den einen oder die andere auch diese ganze Sache mit der E-Akte und dem digitalen Workflow
und so beschäftigt.
Und da schrieb uns jemand in unseren Spotify-Feed als Kommentar, ja, hört doch mal mit diesem Boomer-Scheiß auf.
Wir sind keine Boomer.
Wir sind keine Boomer, aber man merkt schon, für das Publikum dieses Podcasts sind halt die Fälle immer das ganz Interessante. Nur ich wollte das deshalb auch sagen, weil wir das hier, wenn das vernünftig von der Aufnahmequalität ist, veröffentlichen möchten. Wir wollen nicht über Digitalisierung schimpfen oder so boomermäßig über alles Neue quatschen, sondern uns beschäftigt, das hat nur das deshalb so beschäftigt, weil das die Menschen, die eigentlich mit Jugendlichen arbeiten wollen und auch zu dem Thema arbeiten wollen, das vernünftig hinkriegen, momentan leider sehr doll ablenkt manchmal. Wir hoffen, dass es alles viel besser wird und dass wir uns noch besser auf die Sachen konzentrieren können, aber das nur vorweg, das hat Maria einfach sehr beschäftigt.
Das stimmt. Und Matze, eine Sache noch, du machst eigentlich immer einen Podcast-Tipp. Und ich möchte gerne, ich habe den Namen vergessen, deshalb musst du sagen, wie der Podcast heißt. Aber wir haben auf der Rückfahrt aus unserem Urlaub einen ganz entzückenden Podcast über Musik gehört. Den ersten. Wie hieß denn der?
Ach so, Urban Pop.
Urban Pop.
Urban Pop. Höre ich immer sehr gerne. Da kann man ganz viel über Musikgeschichte in den letzten 50 Jahren lernen.
Mhm. Mit Peter Urban, das ist total cool. Also ich dachte mal, der ist auch so ein Boomer, aber das ist ein wirklich schöner Podcast. Wenn ihr was anderes hören wollt, was nicht mit dem Thema zu tun hat, dann ist das was Gutes, unsere Tippempfehlung. Was machen wir heute?
Ja, weiß nicht, du hast, also es war so, Maria hat das Skript geschrieben, lange vorher, heute Mittag. Ich habe es jetzt hier liegen. Du hast mir
vielleicht
gesagt,
habe ich auch gestern angefangen.
Na, du hast schon gestern angefangen, aber ich habe es heute gesehen.
Ich habe mit Till schon vorgestern drüber geredet.
Also Till hatte sich, glaube ich, ein bisschen vorgestellt und du bist darauf eingegangen, ja, dass es ganz grob um das Thema Opferschutz geht.
Genau. Wir reden ein bisschen über Opfer im Jugendstrafverfahren, Frage von Opfern im Jugendstrafprozess. Wie läuft das eigentlich? Worauf kann man da achten? Was muss man da machen? Ich erzähle einen Fall, der tatsächlich total top aktuell ist und gar nicht so vor wirklich ziemlich kurzer Zeit passiert ist. Ich habe als Jugendrichterin natürlich ganz viel mit Opfern zu tun. Also mit jugendlichen Opfern, aber auch manchmal mit älteren Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind, weil so ein Strafprozess natürlich an sich hat, dass irgendwas passiert ist, was, wenn es jetzt nicht gerade ein Fahren ohne Fahrerlaubnis ist, wo nichts passiert ist, also außer dass jemand ohne Führerschein gefahren ist, aber wo nichts Greifbares passiert ist, dass es ein Opfer einer Straftat gibt und man auch im Strafprozess, den ich dann so mache, ab und an mal mit diesen Zeugen, diesen Opfern als Zeugen zu tun hat und sie auch im Strafprozess hören muss. Und ich muss an dieser Stelle einen ganz, ganz kleinen Einschub machen, weil wir tatsächlich immer, wenn wir die Reviews unseres Podcasts haben, relativ viele kritische Anmerkungen aus der Ecke der Opferverbände bekommen, die immer sagen, boah, ey, ist ja toll, was ihr da macht, aber könnt ihr nicht mal ein bisschen weniger Sicht der Täter, ein bisschen mehr Sicht der Opfer machen? Und das ist ist so, dass wir das immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass uns das gespiegelt wird. Das hat einen Grund, dass wir das so machen. Ne? Wir sind, es ist nicht so, dass uns die Stimme von Opfern nicht interessieren würde, dass uns ihr Leid egal wäre, dass wir nicht anerkennen, dass das sehr, sehr wichtig ist, darüber zu reden oder dass wir das bagatellisieren wollten. Das ist nur so, dass ich Jugendrichterin bin. Und ich habe eine Aufgabe im Jugendstrafprozess, mein Job ist es, erst zu erkennen, was ist eigentlich passiert, dann danach zu fragen, wonach ist denn das jetzt strafbar? Und als drittes zu fragen, was macht man denn jetzt Sinnvolles? Und da gerät selbstverständlich in diesem Täterstrafrecht, das wir haben, der Blick auf die Opfer ein bisschen aus dem Fokus. Ich glaube auch, dass das im Jugendrecht richtig so ist, dass das so ist. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht um Opfer kümmern muss und um Opferschutz kümmern muss. Nur das für sozusagen die Hörerschaft, die das immer wieder auf die Palme bringt, wenn wir das sagen, dass das so ist. Ich ermuntere immer da draußen alle und sage, wenn ihr Menschen seid, die sich professionell mit Opfern befassen, dann macht doch selber einen Podcast und gebt denen Stimme auf die Art und Weise. Ich kann das schlecht, weil das nicht meine Profession ist und nicht das ist, was ich gelernt habe. Und ich kann euch nur das gut erzählen, was ich gut kann. Und das ist es nicht ganz fachlich immer an jeder Stelle zu sagen, das müsste man jetzt machen aus Opferschutzgesichtspunkten, das und das und das. Deshalb ist dieser Einschub kurz wichtig. Ende. Wir reden über Opfer im Jugendstrafprozess und über die Aktivitätsachse zwischen Polizei und Gericht. Und dafür ist es ganz wichtig zu sagen, ich glaube, das ist selbstverständlich, aber es ist, glaube ich, wichtig an der Stelle einmal zu sagen, ich lerne den Jugendlichen erst kennen in der Hauptverhandlung. Ich sehe den vorher nicht. Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich weiß nicht, was der für einen Background hat. Manchmal habe ich einen Jugendgerichtshilfebericht, ja, da steht schon ein bisschen mehr drin. Aber richtig sehen und ein Gespür dafür zu kriegen, was ist denn das für ein Mensch und was macht der eigentlich, das passiert bei mir erst in der Hauptverhandlung. Ich und die Staatsanwaltschaft arbeiten mit, früher war es Papier, jetzt sind es Datenberge. Aber bis wir einen Menschen sehen, dauert es halt meistens bis zur Hauptverhandlung. Und das unterscheidet uns ganz erheblich von euch, von den Polizeibeamten, die den Menschen ja schon weit vorher sehen. Sogar in einer Situation, wenn es gut läuft, direkt am Tatort. Oder man sieht alle Beteiligten oder den Verletzten. Manchmal sieht man auch ganz viel Leid. Manchmal sieht man vielleicht auch mal was Lustiges. Wenn alles gut klappt, dann sieht man tatsächlich den Täter. Und wenn es noch besser klappt, sogar seine Eltern. Aber ihr habt den vor den Augen und seht ihn. Ich habe ihn vorher nicht gesehen. Und dass dieser Gap, dass ihr so dicht dran seid, ich aber zumindest bis zur Hauptverhandlung nicht, das ist wichtig zu wissen, dafür, wie man mit den Sachen am besten umgeht. Denn aus meiner Sicht unterschätzt Polizei das manchmal, wie wahnsinnig wichtig dieser erste Eindruck ist. Das heißt gar nicht, dass es so ein spontaner erstes Bauchgefühl oder sowas ist, aber ich sehe den Menschen in seinem Kontext, ne, du hast mich auf der Hinfahrt gefragt, in dem Bereich, in dem er lebt, mit seinen Verwandten vielleicht oder in dem Kiez, in dem er da gerade unterwegs ist. Und da habt ihr einen ganz direkten Eindruck davon, wovon ich erstmal keinen Eindruck habe. Und so kann auch das, was ihr seht und hört, manchmal sogar riecht, ein ganz wichtiger Punkt in so einem Hauptverfahren für mich später werden. Und darüber würde ich gerne was erzählen, warum das für mich so wichtig werden kann. Es geht um gute Vorbereitung. Also ich kann mich um eine Sache besser kümmern, aber da soll nicht der Eindruck entstehen, es ginge darum, dass es mir das Leben leichter machen würde. Tut's ein bisschen, aber es geht nicht um Zeitersparnis oder um Arbeitsersparnis, sondern gute Vorbereitung heißt auch passgenaue Sanktionen. Passgenaue Sanktionen heißt gute Akzeptanz. Und wenn das richtig gut läuft, dann heißt das auch einen fairen und richtigen und ordentlichen Umgang mit einem Opfer. Den, wenn er gut vorbereitet ist, einfach sehr viel leichter ist, als wenn es nicht gut vorbereitet ist. Ein ganz wichtiger Punkt dabei sind die Eindrucksvermerke. Ich kann das nicht häufig genug sagen. Für mich sind die Gold wert. Sind wirklich Gold wert, auch wenn da nicht viel drin steht. Ne? Da muss ja nicht eine ganze Seite gepinselt sein. Aber wenn man, hört man auf der Aufnahme nicht, dass Krach macht. der Eindrucksvermerk ist super wichtig, weil da eben die 13 Sachen drinstehen, ne? Kam hier schlubbelig an, hat sich hier breitbeinig hingesetzt, mich die ganze Zeit angegrinst und gesagt, du kannst da eh nichts machen, weißt du doch, dass nichts passiert. Oder mein Vater ist Anwalt, der haut mich hier sowieso raus. Oder da kommen Eltern mit und man sieht eine Dynamik zwischen den Eltern und den Kindern. Manchmal geht es ja auch um so Fragen, wie ist der eigentlich angezogen? Hat der die letzte Woche mal eine Dusche gesehen oder nicht? Das sind ja so Dinge, die ihr in die Eindrucksvermerke schreibt, je nachdem, wie wichtig es in dem Moment gerade ist. Und das ist tatsächlich Gold wert für die
Ich habe Maria in der Vorbereitung gefragt, Maria, aber diese Eindrucksvermerke, weil ich kenne so eine Akte ja nicht, ich weiß nicht, wie die aufgebaut ist, der bezieht sich ja immer auf den Täter, die Täterin und nicht unbedingt auf ein Opfer der Straftat oder auf den Kontext. Wo schreiben denn die Polizistinnen und Polizisten sowas rein?
Da reden wir später drüber.
Okay.
Weil ich mich das auch gefragt habe, vielleicht reden wir da mit euch drüber. Ja, also es ist so, dass ich gar nicht darüber sprechen möchte, dass es eine Checkliste gibt, also neue Hinweise für, oh, check doch nochmal das, das, das und das ab und mach da ein Häkchen hinter, sondern eher so eine Sensibilisierung mit, wenn das euch wichtig vorkam, dann schreibt es doch auf, weil das ist super, wenn ich es dann auch weiß. Und dafür habe ich einen Fall mitgebracht.
Dann erzähl mal.
Ja, der Fall heißt Dieter. Es ist ein kühler Herbstmorgen, die Sonne kommt nicht so richtig raus und die Blätter pusten durch die Luft. Es ist kalt in Büros und Sitzungssälen. Ich betrete meinen Gerichtssaal und seufze, weil irgendeine frischluftfanatische Protokollkraft auch noch die Fenster aufgerissen hat. Es ist eiskalt. Ich mache das Licht an, schleppe meinen Stapel Akten zu meinem Richtertisch und dann schließe ich als erstes die Fenster und drehe die Heizung auf. Während ich meine Robe anziehe und mich frage, ob ich nicht doch noch einen Pullover holen soll, füllt sich langsam der Saal. Meine Protokollkraft Nadine kommt rein. Sie sieht die geschlossenen Fenster und murmelt was von Frostbeule und stickiger Luft. Dann kommt Frau Müller, die Jugendgerichtshelferin, und der Staatsanwalt Dr. Krause, da er einen großen Rollkoffer voll mit Akten hinter sich herzieht. Ich sage, dass wir doch nur eine Jugendsache verhandeln, und er antwortet, solange wir keine E-Akte haben, schleppe ich alle Akten mit mir rum. Es ist kurz nach 9, wir beginnen mit der Sitzung. Ich rufe das Verfahren auf, die beiden Angeklagten, Dennis und Adel, betreten den Raum. Sie sind ohne Verteidiger gekommen und obwohl sie beide erst 17 sind, sind auch keine Eltern dabei. Ich unterhalte mich mit beiden. Sie kommen eigentlich aus einem anderen Ort in einem anderen Gerichtsbezirk und wohnen jetzt nur oder sind jetzt nur in meinem Gerichtsbezirk, weil sie hier neu wohnen in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Beide haben ein amtliches Vorstrafenregister und Adel hat sogar schon 2 Jahre in Jugendhaft verbracht. Da sie beide ursprünglich woanders gewohnt haben, sehe ich sie zum ersten Mal. Dafür, wie kriminell beide in der Vergangenheit gewesen sind, machen sie eigentlich einen ganz ordentlichen Eindruck. Sie antworten in ganzen Sätzen, kennen offenbar die Abläufe bei Gericht und räumen auch Teile der angeklagten Taten ein. Vorgeworfen wird ihnen eine Beleidigung und eine Bedrohung. Jetzt erstmal nicht die Welt. Deshalb ist das Ganze trotz Adels erheblicher Vorbelastung auch beim Jugendrichter gelandet und nicht beim Jugendschöffengericht angeklagt worden. Ein Bericht der Jugendgerichtshilfe liegt mir nicht vor. Frau Müller sagt, ich hätte dermaßen sportlich knapp terminiert, dass sie jetzt nicht zu einem Gespräch gekommen ist und sie auch noch keinen Bericht schreiben konnte. Also, was ist passiert? Laut Anklage sind Dennis und Adel in unserer Kleinstadt unterwegs gewesen. An einem Kiosk haben sie zufällig Dieter getroffen. Der ist schon über 50, aber offenbar, so liest man es zwischen den Zeilen, kennen die Beteiligten sich. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schreit Dennis Dieter an, er sei ein kleiner Hurensohn und würde nach Pisse stinken. Und Adel sagt, komm, lass uns um die Ecke gehen. Traust du dich nicht? Hm? Alles klar, komm ich heute Abend wieder? Ich hole nur meine Knarre, dann sehen wir uns und dann knall ich dich ab. Zu Dennis sagt er, kannst schon mal einen Krankenwagen bestellen, wird er nachher brauchen. Das ist wahrlich nicht schön, aber nun auch keine Großkriminalität. Junge Menschen streiten sich, provozieren und eskalieren und dann fallen böse Worte. Ich frage beide, was da los gewesen ist. Dennis bestreitet die Beleidigung, Adel hingegen sagt, es wird schon stimmen, dass er Dieter so bedroht hat. Ich frage, warum? Naja, sagt Dennis, seinetwegen saß ich am Knast. Und als ich ihn da so am Kiosk gesehen habe, da wollte ich ihn zur Rede stellen. Hab ihn gefragt, ob man Stress nicht auch irgendwie anders lösen kann, als gleich die Bullen zu holen. Und außerdem ist ja auch irgendwie daran schuld, dass ich jetzt so viele Probleme habe nach dem Knast. Ich verstehe nicht so recht. Ich habe aus der Anklage herausgelesen, dass sich zumindest Adel und Dieter kannten, aber nicht, dass es da irgendeine gravierende Vorgeschichte gab. Also frage ich nach. Adel sagt, ich war doch im Jugendgefängnis, wegen den gefährlichen Körperverletzungen und noch so ein Kram. Und das mit der Körperverletzung, das war ein Streit mit dem Dieter. Also da hatte ich auch ein Messer. Naja, am Ende, da musste ich dann halt im Bau. Und jetzt ist alles beschissen. Ich habe keine richtige Schule gemacht, ich habe meine Freunde nicht mehr und zu meiner Mutter kann ich auch nicht zurück. Langsam dämmert es mir. dass die 2 Jahre Jugendstrafe, die Adel aus einem anderen Urteil eines anderen Gerichts verbüßt hat, auch irgendwie mit Dieter zu tun hatten. Nun gut, weil Dennis sagt, er habe niemanden beleidigt, rufe ich Dieter als Zeugen auf. Schon als er den Saal betritt, spüre ich fast körperlich seine Anspannung. Er ist gespannt wie ein Flitzebogen und gleichzeitig in sich zusammengesunken. Er guckt niemanden an, redet extrem leise und schleicht zum Zeugenstuhl. Dort setzt er sich so hin, dass er sich leicht von der Anklagebank abwendet. Ich sehe, dass er zittert und denke noch, ich hätte die Heizung höher stellen sollen. Ich nehme seine Personalien auf und als ich nach seinem Wohnort frage, guckt er mich das erste Mal an. Leise sagt er, muss ich das sagen? Möchte ich nämlich nicht, ich bin extra umgezogen. Ich lasse das mit dem Wohnort und sage ihm, dass er die Wahrheit sagen muss. Er nickt. Dann bitte ich ihn zu erzählen, was passiert ist. Er atmet sehr schwer ein und aus und erzählt dann, wie er im Kiosk stand, dass dann plötzlich Adel und Dennis dazukamen und dass ihm da schon mulmig geworden ist. Dann sagt er, hat Adel mich gefragt, wie es mir geht. Und ich habe geantwortet, wie soll es mir schon gehen? Ich war fast tot. Meine Schulter schmerzt noch immer, ich kann nicht arbeiten. Ja, und da hat er mir vorgeworfen, er hätte meinetwegen im Knast gesessen und ich sei schuld an allem. Und als ich ihm gesagt habe, dass er ganz alleine schuld an allem ist, da ist er total ausgeflippt und hat mir gesagt, dass er mich töten wird. Und der andere, der hat mich total wüst beschimpft, hat dann aber wenigstens den Adel weggezogen, damit er sich nicht weiter aufregt. Ich beobachte Dieter, während er es erzählt. Das leichte Zittern der Hände ist zu einem großflächigen Flattern des ganzen Körpers geworden. Bei jedem Satz, den er sagt, sieht man, dass es schlimmer wird. Es eskaliert körperlich und auch emotional. Bei meinen Nachfragen beben nun auch erst die Nasenflügel, dann die Unterlippe und dann versagt ihm die Stimme. Ich merke, dass es ihm immer schlechter geht. Das mache ich zum Thema und sage, okay, ich kann sehen, wie viel Ihnen das im Moment ausmacht, hier zu sitzen. Das tut mir sehr leid. Wenn Sie lieber mal eine Pause machen und durchatmen wollen, dann können wir das gerne machen. Er antwortet, dass er einfach nur alles hinter sich bringen will und dass er gerne weitermachen würde. Und ich sage ihm, dass er Bescheid geben soll, wenn wir etwas tun können, was ihm das Ganze leichter macht. Er sagt weiter aus, schluckt seine Tränen hinunter und berichtet, dass er bei der Körperverletzung durch Adel fast gestorben wäre. Er habe damals ein Messer in die Lunge bekommen und es sei nur ziemlich knapp gewesen, dass er überlebte. Seither leide er unter einer PTBS und sei sehr eingeschränkt. Er sei in Therapie, komme aber nicht mehr so richtig auf die Beine. Als ich frage, wie es denn nach der Bedrohung bei ihm weitergegangen ist, sagt er, ich kann damit gar nicht gut umgehen. Ich habe das sehr ernst genommen und wirklich Angst, dass er mir was antut. Deshalb habe ich meine Arbeitsstelle und meinen Wohnort gewechselt. Ich will nie wieder was mit diesen Jungs zu tun haben. Ich weiß, die sind noch jung, aber aus meiner Sicht sind die total gefährlich. Noch von dem Messerstich habe ich eine Verletzung an der Schulter, die macht mir bis heute Probleme. Und seit der Situation am Kiosk habe ich eine schwere PTBS. Ich kann nicht mehr arbeiten und weiß nicht so recht, wie ich mein Leben wieder in den Griff bekommen soll. Und dass ich heute hier aussagen muss, das hilft mir ehrlich gesagt auch nicht gerade. Ich sehe danach zu, dass wir ihn schnell nach Hause schicken. Als ich ihm den Zettel für die Zeugenanweisung in die Hand drücke, frage ich, ob er in ordentlicher Behandlung ist und ob er Hilfe braucht. Er verneint und sagt, dass er nur einfach diese 2 Jungs nie wiedersehen möchte. Und ich sage ihm auch, dass Adel mir versichert hat, dass er die Sachen nur aus Wut gesagt hat und dass er ihm in Zukunft von der Pelle bleibt. Ob ihn das wirklich beruhigt, weiß ich nicht. Wir verurteilen Dennis und Adel danach und ich spare mir an dieser Stelle zu erklären, zu was genau und warum genau. Auch will ich gar nicht näher ausführen, dass beide eigentlich ziemlich entsetzt waren, den Dieter in dieser Situation zu sehen. Adel hat mir gesagt, dass er sich schämt, aber das hilft Dieter auch nicht wirklich. Als alle den Sitzungssaal verlassen haben, atme ich schwer durch. Das gab meine Akte nicht her. Dass das Opfer derselbe Mensch ist und dass die eigentlich schon verbüßte Jugendstrafe zu so viel Komplikationen geführt hat. Und natürlich nicht, wie schlecht es Dieter ging. Ich hätte ihn vielleicht nicht als Zeuge geladen. Vielleicht hätte ich darauf gebaut, dass Dennis die Beleidigung doch irgendwie einräumt. Vielleicht hätte ich wenigstens Taschentücher dabei gehabt. Vielleicht hätte ich eine psychosoziale Prozessbegleitung organisiert. Oder. Dr. Krause, der Staatsanwalt, starrt auch ins Leere. Mist, sagt er. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir schon früher für Begleitung gesorgt. Das denkt man ja nicht, dass ein Opfer von so einer 0815-Beleidigung und einer rausgetröteten Bedrohung so betroffen ist. Das hätten wir echt besser machen müssen. Wir nehmen uns beide vor, die Akten noch sensibler anzuschauen und ich nehme mir vor, der Polizei davon zu erzählen.
Ja, danke schön, Maria.
Ja.
Ich frage mich jetzt als jemand, der das System nicht so gut kennt wie du von innen, wie das denn überhaupt passieren kann. Also wie diese beiden Fälle überhaupt nicht miteinander verknüpft werden konnten. Denn irgendjemand weiß das ja, dass da möglicherweise eine Verknüpfung ist. Irgendwelche Namen müssen doch in diesen Akten vorkommen, die man vielleicht woanders herkommt. Also wie konnte das passieren, dass der Ausgangsfall, der zu der Jugendstrafe geführt hat und der jetzige Fall, wo die gleichen Beteiligten interagiert haben, nicht zusammenpassen?
Im normalen Fall kenne ich ja immer all meine Angeklagten und die Fälle, die passiert sind, weil sie ja alle Jugendliche normalerweise nicht dauernd umziehen, ne, und deshalb sich am selben Ort aufhalten. Wenn aber Urteile in verschiedenen Gerichtsbezirken gesprochen werden, dass eine schon durch ist, also schon vollstreckt ist. Ich hätte vielleicht auf den Trichter kommen können zu sagen, ich habe hier jemanden, der schon mal eine Jugendstrafe abgesessen hat und der hat jetzt eine Bedrohung. Vielleicht hole ich mir mal das Urteil dazu. Aber auch dazu fehlt oft die Zeit und ehrlich gesagt hatte ich da auch wirklich gar keinen Arg an der Stelle, dass das nicht irgendeine rausgetrötete Bedrohung halt war und dass man die Staatsanwaltschaft ihn angeklagt hat, weil er halt schon so ein langes Register hatte. Und das kann bei Ortswechseln passieren. Auch die Jugendgerichtshilfe hat an den Ort gewechselt. Auch die Staatsanwaltschaft war eine andere, die zuständig war. Im polizeilichen System wäre das wahrscheinlich irgendwo aufgeploppt, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht, was die Polizeibeamten, die das aufgenommen haben, tatsächlich sehen konnten an dem Fall und was nicht. Aber was sie bestimmt gesehen haben, ist, dass Dieter nicht gut ging. Die haben den ja vernommen. Und ich glaube, dass sie ganz bestimmt das gemacht haben, was sie normalerweise machen und was ein empathischer Mensch macht, den Flyer mitgeben, über Beratung aufklären, all die Dinge, die das auch für sie vorsieht, die zu tun sind. Ich würde mir aber wünschen, oder es wäre total cool, wenn in einer solchen Akte stände, Achtung, Opfer hochbelastet, könnte Probleme bei der Aussage bei Gericht geben. Dann hätte ich irgendwie eine Chance gehabt, das zu verstehen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ich will gar keine Kollegenschelte betreiben. Ich weiß überhaupt nicht, wie der da aufgetreten ist und wie das war. Vielleicht war der in dem Moment auch irgendwie noch gut beisammen und dann bei mir nicht mehr. Das kann ja alles sein. Aber wenn euch das mal über den Weg läuft, dass ihr da jemanden habt, den ihr schon ansehen könnt, der kriegt es schon hier fast nicht aus den Zähnen. Wie soll der das bei Gericht sagen? Dann sind wir für einen Hinweis, dass es irgendwo drin steht, hab Obacht, das ist nicht so. Das wäre cool, wenn das irgendwo stände und wenn man das lesen könnte. Ich lese die ganze Akte und jedes Wort, jedes Abschlussberichts und jedes Eindrucksvermerks. Und ich glaube, dass das auch die meisten tun.
Das hatte ich eben am Anfang schon mal gefragt. Also gibt es denn dafür überhaupt in diesen Akten Felder, Felder, wo man das eintragen kann? Also wie viel Freiheiten haben Staatsanwaltschaften und vorher vorgelagert noch die Polizei, solche Dinge reinzuschreiben?
Müssen wir vielleicht die Polizei fragen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Aber ich weiß, dass es den Eindrucksvermerk gibt. Ich finde, da kann man sowas reinschreiben unten drunter, wenn man sich erst damit befasst hat, was ist eigentlich alles mit dem Täter und ne, sind da die Geschwister mitgekommen und hat irgendjemand übersetzt oder sonst was. Und dann drunter schreibt, übrigens haben wir das Opfer vernommen und da ist Folgendes passiert. Ich meine auch, dass es in einem Abschlussvermerk nicht verkehrt wäre, zu sagen, eine extra Rubrik anmerken. Da steht ja auch manchmal drin, ich halte übrigens eine Diversion für eine blöde Idee. Oder Diversion wäre echt gut und zwar in folgendem Ausmaß. Steht da ja manchmal drin, schreibt ihr manchmal rein, finde ich total gut. Weil wir uns darauf einstellen können, wie das so ungefähr wird. Manchmal bewerten wir es anders, aber wir können es trotzdem darauf einstellen, wie ihr es denjenigen als allererstes gesehen habt, bewertet habt. Und da wäre so ein Ort, wo man auch reinschreiben könnte, Achtung, diesem Opfer geht's beschissen und das ist, da müsst ihr vorsichtig sein. Ich habe den Fall auch andersrum schon erlebt. Den erzähle ich nicht als kompletten Einzelfall, aber ich habe schon Fälle erlebt, in denen ich als Strafrichterin ist meine Grundprämisse, so ein Opfer möchte möglichst mit der Nummer nicht mehr konfrontiert werden, möchte möglichst nichts mehr sagen, möchte diese ganze Nummer im Gericht mit der Abarbeitung dieses Falls damit nichts mehr zu tun haben. So war es zumindest bei Dieter. Und so ist auch meine Erfahrung aus fast 20 Jahren. Opfer sind froh, wenn sie das irgendwie abhaken können und da von uns nicht mehr nochmal danach befragt werden. Manchmal sind das ja auch hässliche Detailfragen, die wir haben, gerade im Sexualbereich. Ne, das sind ja auch Sachen, die ein Opfer zusätzlich ganz erheblich belasten, das nochmal alles erzählen zu müssen. Und dann in so einem oh, sagen wir mal vorsichtig, spröden Rahmen, den das in so einer Hauptverhandlung hat. Ne? Wir versuchen das nett zu machen, aber so richtig nett kann man sowas nicht machen, wenn man dann nach Details fragt. Und also ist meine Grundannahme immer, so ein Opfer ist total dankbar, wenn ich ihnen diese Aussage erspare. Ich veranstalte auch einiges im Vorfeld so einer Verhandlung, um genau das sicherzustellen. Ich rufe schon mal einen Verteidiger an, sage, brauchen wir wirklich Zeugen, muss das sein? Also nicht nur, weil mir dadurch die Arbeit leichter wird, sondern auch, weil ich finde, dass dann nicht Zeugen umsonst ans Gericht rocken müssen. Aber ich habe es schon erfahren, dass Menschen vor dem Sitzungssaal stehen und sage, ich habe erfahren, dass das hier heute verhandelt wird. Ich bin das Opfer aus dem Fall. Kann ich bitte was dazu sagen? Habe ich auch doof geguckt und gesagt, klar. Und dann merkt man erst, es gibt auch Menschen, die ihre gesamte Aufarbeitung damit verbringen, es auch irgendwo offiziell zu platzieren und zu sagen, ich muss das jetzt mal jemandem erzählen, der mir am Ende auch nickend sagt, ja, ich glaub dir, was du da erzählst. Und das gehört auch für manche Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben, zur Aufarbeitung. Ich glaube nicht, dass es die meisten sind. Ich habe da überhaupt keine Daten zu, sondern nur so ein Bauchgefühl. Ich glaube nicht, dass es die meisten sind und dass die Grundannahme immer noch stimmt, aber ich kann es in den Akten nicht sehen. Ich kann es nicht erspüren, nicht sehen, ich kann nur raten. Und das fühlt sich total doof an, wenn man entweder verhindert hat, dass einer kommt und dann steht er davor und sagt, hier will er mal. Oder andersrum, dass man jemanden wie Dieter da in den Zeugenstand setzt und denkt, so, oh, das hätte ich besser mal verhindern sollen, dass das passiert. Und da, auch da ist ein Hinweis, manchmal liest man es aus einer Zeugenvernehmung raus, dass der so beredt ist und dann ganz viel erzählen will oder dass das ein Entlastungsteil ist, das zu erzählen. Manchmal spürt man das so, das kommt aber je nachdem darauf an, wie die Vernehmung so gelaufen ist. Hängt auch vom Vernehmenden ab, aber auch von dem, der vernommen wird, glaube ich. Da spürt man das, aber klar, wenn es drinsteht, ich habe den Eindruck, das Opfer möchte seine Geschichte gerne nochmal in offiziellem Rahmen erzählen oder ich habe ihn gefragt und gesagt, ja klar, würde er das gerne oder es würde ihm helfen. Auch eine Info, die echt gerne in die Akte kann aus meiner Sicht.
Ich hätte jetzt noch ein paar Kommentare oder Fragen dazu. Jetzt gucke ich nur auf die Zeit und sehe, es ist jetzt schon 5:10 und wir sollten ja auch den Beteiligten hier im Raum Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen. Wie wollen wir es machen? Wollen wir noch ein, zwei Sachen machen oder wollen wir direkt die Frage ins Publikum geben?
Können wir gerne machen. Also ich würde nur sagen, habt ihr den Eindruck, oh, hier sitzt jemand, dem geht's ganz beschissen oder hier gibt es jemanden, der muss seine Geschichte aber auch loswerden, schreibt's rein. Das wäre cool. Und wenn sich jemand darüber beschwert, kann schon sein, ne? Ich weiß nicht, so Justiz ist ja manchmal auch nicht berechenbar, dass ein Staatsanwalt mal sagt, hör mal auf, mir zu erzählen, was ich machen soll. Oder so ein Richter, ja, das kann passieren, aber trotzdem dient es ja dem Verfahren und der besseren Einschätzung im Verfahren kann aus meiner Sicht nicht schaden und im Zweifelsfall sehr viel helfen.
Andersrum gefragt, wird's denn, also wenn du sagst, kann nicht schaden, also da gibt's nicht Beschwerden irgendwie von Gerichten oder Staatsanwaltschaften, wenn Polizistinnen und Polizisten Dinge da reinschreiben, die aus Sicht einer Autorität in der Justiz nicht angemessen sind, zum Beispiel.
Das hast du aber schön gesagt. Doch, ich sehe lachende Gesichter. Kann sein, dass das mal vorkommt, aber so richtig doll nicken tut gerade keiner. Aus meiner Sicht das ist total unschädlich. In einer Akte darf erstmal das rein drinstehen, was derjenige, der sie zu dem Zeitpunkt bearbeitet, wichtig und richtig findet. So. Und das sind nun mal sehr unterschiedliche Menschen, nämlich Polizeibeamte am Anfang der Akte, Staatsanwälte in der Mitte der Akte und Richter am Ende der Akte. Und das ist vollkommen okay.
Dann hätte ich jetzt doch noch eine Nachfrage, bevor was. Entschuldigung.
Du bist ja gut.
Naja, weil das Problem am Opferschutz, das hattest du ganz am Anfang, wo es darum ging, mach doch mal Podcasts zum Thema Opfer. Also Opferschutz und wir sind gar nicht oder du bist gar nicht so die große Expertin. Ich finde es immer interessant, dass diese ganze Frage, wie geht's einem Opferzeugen in so einer Sache, was kann man da überhaupt tun, dass diese Person angemessen berücksichtigt wird, dass es immer Teil des rechtsstaatlichen Verfahrens wird. Also wir sagen, da ist jemand viktimisiert worden durch eine Straftat und diese Viktimisierung muss automatisch im Rahmen dieses rechtsstaatlichen Verfahrens gegen einen Täter zum Thema gemacht werden. Das kann ja helfen, manchmal auch für den Prozess. Aber warum haben diese Opfer jetzt erstmal nicht oder nur gesellschaftlich nicht so bekannt die Möglichkeit, ganz andere Hilfe zu kriegen, die auch viel stärker in den Vordergrund gestellt wird? Also wenn man politisch diskutiert, was kann man für Opfer tun, dann wird immer gesagt, die sollen im Verfahren gegen den Täter gehört werden. Ja, okay, gut.
So empfinde ich die, ehrlich gesagt, die öffentliche Diskussion nicht. Die, finde ich, ist in den letzten Jahren viel, viel sensibler geworden, was Opferthemen angeht und auch viel, viel mehr auf dem Standpunkt, nicht, das Opfer muss sich darum kümmern, dass ihm geholfen wird, sondern gerade die offiziellen Stellen, gerade die Polizei macht ganz viel am Anfang und sagt, hier, ich glaube, man könnte da zu der Beratungsstelle gehen oder du könntest mal das probieren oder soll ich mal so Hilfe für dich organisieren. Also das nehme ich gar nicht mehr so streng warm, wie man das vielleicht vor 10, vor 20 Jahren noch hatte. Aber ich glaube, dass es in den letzten Jahren doch einen riesen Boost gemacht hat. Ob das reicht für Opfer, glaube ich nicht. Nee, das ist immer noch Täterstrafrecht und das ist immer noch eine doofe Situation. Ja.
Okay, ich gebe jetzt mal das Wort vielleicht ins Publikum, dass wir direkt die zwei Fragen starten können. Wenn jetzt ihr Anmerkungen habt zu diesem Fall oder Fragen stellen wollt, insgesamt zu unserem Format, zu den Themen, die wir so machen, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ihr müsst euren Namen nicht sagen. Ihr könnt auch sagen, wenn ihr nicht in der Aufnahme erscheinen wollt, dann können wir das rausschneiden. Also hier wird sowieso nur das drin gelassen, womit alle glücklich sind. Das ist hier ja kein journalistisches Format, sondern ein Podcast. Und da besteht immer Einigkeit, dass alle Beteiligten damit fein sein müssen, was reinkommt. Gibt es Fragen oder Anmerkungen insgesamt? Dann würde ich das Mikrofon rumgeben.
Hallo, ist das an?
Ja, es ist an, man hört es noch nicht.
Ach so, ja, das habt ihr vorhin gesagt, ne?
Ja.
Also die Frage wahrscheinlich eher an Maria, vielleicht auch an euch beide, bei all dem tatsächlich ja auch Leid und Drama, was du da sicherlich in deinem Beruf erlebst, erfährst. Wie schaffst du das, dich davon abzugrenzen? Oder wenn es um den Podcast geht, natürlich bei euch beiden auch.
Ehrlich gesagt ist der Podcast zum Beispiel ein ganz guter Ort, das zu verarbeiten. Ich komme oft nach Hause und sage, ey, ich habe heute was erlebt, das glaubst du nicht. Müssen wir mal eine Folge drüber machen. Weil das gut ist, das zu erzählen. Also dieser Fall mit Dieter, der ist keine 4 Wochen her. Und der ist mir echt nahe gegangen, weil er mich wirklich getoucht hat, wie er da saß und wirklich mit den Tränen kämpfte. Und ich dachte, scheiße, und ich habe nicht gewusst, dass es dir so schlecht geht. Und jetzt sitzt du in meinem Saal und dir geht's hier so schlecht. Ja, und das ist aber eine gute Form der Verarbeitung, zu sagen, okay, was kann ich daraus Positives machen? Was kann ich daraus lernen? Ne? Also ich fand auch total gut, dass dieser Staatsanwalt, der jetzt auch nicht der Spritzigste war, um das mal vorsichtig zu sagen, neben mir saß und sagte, oh scheiße, das hätte man auch echt anders machen können. Das war nicht gut von uns, das war nicht professionell, das hätten wir alle miteinander irgendwie besser machen können, damit der jetzt nicht unter dieser Situation auch noch leiden muss. War eine Sekundärviktimisierung, das war echt blöd. So, und so geht es mir mit anderem Leid auch. Ich gucke ganz oft meine eigenen Kinder an und denke, oh Gott, wenn ihr wüsstet, wie gut ihr es habt, wissen die in den allermeisten Fällen, manchmal aber auch nicht. Das ist so die Art der Verarbeitung. Und man muss, glaube ich, tatsächlich, wenn man merkt, dass es einen so toucht, dass man das nicht mehr loslässt. Ich habe ganz selten mal so einen Fall, das sage ich nicht häufig, aber so alle 3 Jahre sage ich mal, scheiße, den wollte ich echt mit nach Hause nehmen. Den wollte ich wirklich mit nach Hause nehmen. Und ich habe es bislang noch nicht gebracht. Es gäbe auch Ärger. Aber das werdet ihr auch haben. Ne, ihr werdet auch Leute auf der Straße haben, mit denen ihr zu tun habt und denkt, Mist, ich müsste dich nur mit nach Hause nehmen. Ich habe auch immer das Gefühl, manchmal brauchen die gar nicht viel. Manchmal brauchen die ein Feldbett in Matzes Arbeitszimmer und einen vollen Kühlschrank und dass ich einmal pro Tag frage, wie geht's denn dir? Ne, ich glaube, mehr brauchen die manchmal nicht, also gerade wenn es junge Leute sind. Aber sich klar zu machen, okay, das ist leider nicht mein Job, das macht ihr auch professionell. Ne, und das ist leider nicht mein Job, ich muss versuchen, Hilfe an anderer Stelle zu organisieren. Das tue ich mit viel Schwung, wenn mir Leid wirklich begegnet. In diesem Fall war das so, dass wenn ich nicht gesehen hätte, dass der in guter Behandlung ist oder er es zumindest versichert hätte, dann wäre ich danach noch aktiv geworden und hätte ihm irgendwie sozialpsychiatrischen Dienst auf den Hals gehetzt oder irgendwas anderes. Ne? Also er hätte irgendwie dafür gesorgt, dass sich irgendjemand Professionelles drum kümmert, aber das kann auch nicht ich sein.
Wir haben das in unserer Beschreibung auf unserer Internetseite irgendwo mal auch geschrieben. Wir haben diesen Podcast auch so ein bisschen deshalb angefangen, weil ich zu Maria mit dem Argument gekommen bin, wir reden doch eh darüber. Also ob wir dann da noch ein Mikrofon laufen lassen oder nicht, ist eigentlich gar nicht so ein großer Unterschied. Und das tun wir auch nicht erst seit 2020 oder 2015 oder 2010. Wir sind Anfang der 2000er Jahre, ich glaube schon 1998, nach Hannover gekommen und unser erster Hiwi-Nebenjob war im Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen,
beide
Victim-Survey-Fragebögen einzugeben und Victim Survey war es nicht, sondern es waren
Gefangenenbefragung.
Und das sind ja nicht nur einfach junge TäterInnen, also meistens Täter, sondern die haben ja auch jede Menge Opfererfahrungen. Und dann tippt man diese beschriebenen Biografien, diesen Leid, also das ist ja wirklich teilweise ein Passionsweg, den die da gehen, dann ab und kriegt so mit, wie viel Alkohol haben die in den letzten 12 Monaten konsumiert und so weiter. Und wir haben jahrelang Fragebögen eingetippt, die nur solche Dinge beinhalteten. Und darüber haben wir uns natürlich sofort auch unterhalten. Und dann bin ich auch noch im KFN gelandet, habe da promoviert und Maria ist da auch natürlich dann immer wieder mit ihrem Kram gekommen. Es ist einfach sowieso Teil unseres Lebens.
Ja, ich habe auch eine Frage an dich, Maria. Du hast ja genau wie wir Menschen, die begleiten dich ja über einen langen Zeitraum immer wieder wie so ein Bumerang. Die sind immer wieder bei uns, die landen immer wieder vor Gericht. Schaffst du es irgendwie darüber nicht frustriert zu sein und dir diese Professionalität dann trotzdem zu erhalten? Oder fasst dich das manchmal auch wirklich persönlich an?
Klar bin ich sauer, wenn ich denen gesagt habe, Hauptsache, wir sehen uns nicht wieder und er ist 3 Monate später wieder da. Klar bin ich dann auch sauer. Das sage ich dem auch. Aber ich habe mal viele, viele Jahre her mit einem ganz interessanten Staatsanwalt geredet, der sagte, du musst mal den Gedanken zulassen, ob du einen Fehler gemacht hast, wenn er wiederkommt. Ob du vielleicht nicht die richtige Sanktion gefunden hast. Ja, das ist vielleicht bei euch Polizeibeamten anders. Ihr könnt ja nichts dafür, was am Ende passiert ist. Aber ich kann leider was dafür, was passiert ist. Und vielleicht habe ich ja nicht das Richtige ausgesucht. Vielleicht habe ich nicht richtig genug hingeguckt. Vielleicht hätte ich mich mit noch mehr Infos für was Besseres entschieden. Vielleicht hätte ich mich für das Ausgeben von noch mehr Geld einsetzen können. Und das ist manchmal die Kontrollüberlegung, die hilft, so ein bisschen runterzukommen und seine Wut runterzuschlucken. Und sie ist auch manchmal gar nicht so verkehrt, dass man denkt, so, ich habe halt nicht das Richtige, ohne einen Eigenvorwurf, ne? Aber zu sagen, ich habe halt nicht das Richtige für dich gefunden, dann suchen wir jetzt zusammen das Richtige. Das ist nicht so einfach, wenn die sich hoch eskalieren, ne? Wenn die schön mit Kleinkram anfangen und wir uns dann langsam durch die ganze Sanktionsliste durcharbeiten, bis wir irgendwann da bei Jugendstrafen sitzen und ich auch nur noch mit den Schultern zucken kann, dann sage ich immer, ich habe 400.000 Mal gesagt, dass ich es irgendwann leider ernst machen muss. Ne? Also das ist, musst jetzt leider irgendwie, da musst du jetzt durch. Und das ist, finde ich, auch bitter und hart. Aber auf der anderen Seite kommt das bei den jungen Leuten auch an. Also ich merke ein Feedback, dass selbst wenn sie wiederkommen, dass sie da schon sitzen und sagen, oh, ich weiß, sie haben mir letztes Mal gedacht, es knallt, wenn ich nochmal komme. Und dann kommt man auch ins Gespräch über, warum ist denn das denn dann passiert, wenn du jetzt schon sagen kannst, du wusstest, dass es knallt. Ne? Also erklär's mir. Und da kommt ganz viel Erkenntnis.
Mehr
Erkenntnis als Frust.
Ich möchte dann noch eine Sache dazu sagen, weil du gesagt hast, man darf sich natürlich auch keine Selbstvorwürfe machen, wenn es dann nicht funktioniert. Aber das ist ja genau auch das Problem, was auch ein Lernprozess bei der Justiz oder bei dir ganz persönlich ist. Ich habe das erlebt, dass so eine Jugendrichterin, die so jung und dynamisch und tatendrangvoll ist, anfängt, die erlebt natürlich jeden in Anführungsstrichen Misserfolg erstmal als narzisstische Kränkung. So, wieso bin ich denn da nicht wirksam geworden? Und dann habe ich langsam erlebt, als Maria dann so ein bisschen mehr Erfahrung hatte und dann auch zum Beispiel in so einen Kontext DVJJ gekommen ist und dann mit so ganz vielen KollegInnen zusammengekommen ist, dass dieser Allmächtigkeitskomplex, den vielleicht so einige JuristInnen haben, ja auch völlig fehl am Platz ist, weil es Teamplay ist und weil so ein Richter, so eine Richterin, wie du schon sagtest, Maria, die sieht vielleicht so einen Beteiligten, den Täter, die Täterin, vielleicht nur einmal so und es ist vorher ganz viel passiert und es passiert nachher ganz viel und dass nun ausgerechnet dieser Tag der entscheidende ist, um eine Wendung, ein Umdenken zu erzeugen, ist ja völlig Quatsch, ist ja total naiv. Das kann in einem von 100 Fällen vielleicht mal so sein, aber wichtig ist ja auch alles, was vorher schon passiert ist. Erst Kontakt mit der Polizei, vielleicht auch irgendwann noch zwischendurch eine Gefährderansprache, die hat dann vielleicht nicht funktioniert. Einschalten
der Jugendhilfe.
Jugendhilfe kommt, dann die ganzen Sanktionen. Also egal, ob es jetzt im schlimmsten Fall Jugendknast ist oder im besseren Fall irgendeine Maßnahme. Das ist ja alles Teil. Und da zu sagen, ich bin jetzt enttäuscht von dir, persönlich, weil du hast dir nicht das zu Herzen genommen, was ich dir damals persönlich gesagt habe, ist ja hieße ja auf der anderen Seite, dass die Person, die da gesessen hat, zu dem hochemotionalen Zeitpunkt, wo dieses Urteil gesprochen wurde, diese Person überhaupt empfangsbereit war. So, da muss man sich ja überlegen, war das überhaupt möglich zu dem Zeitpunkt?
Daran arbeite ich immer ganz hart, dass sie zu dem Moment empfangsbereit sind, wenn ich sage. Aber das stimmt natürlich, in so ein Juristenhirn reinzukriegen, dass das übrigens nicht das Allerwichtigste ist, was da an dem Tag passiert. Ja klar, aus juristischer Sicht ist das das Allerwichtigste, weil da ja subsumiert wird und da dann das Urteil gesprochen wird. Aber dass es in diesem Kontext krimineller Jugendlicher und was passiert mit dem, nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist und meine erzieherische Einwirkungsmöglichkeit sich jetzt auch mal echt in Grenzen hält. Also am Anfang hat man halt leider die Vorstellung, ich erziehe den jetzt in den 20 Minuten, in denen er da ist. Man schnallt dann irgendwann, nee, tue ich nicht. Das passiert woanders. Ich kann aber gute Erziehung organisieren, wenn ich die richtigen Schalthebel drücke an der richtigen Stelle. Dann kann ich dafür sorgen, und das ist auch wichtig, und dann kann ich auch dafür sorgen, dass gute Erziehung funktionieren kann. Aber dafür muss ich eben verstehen, dass die nicht durch mich und meine 20 Minuten da passiert.
Jetzt haben wir zwei Fragen, aber wir haben noch Zeit für mehr Fragen. Ich weiß nicht genau, wie wir überhaupt in der Zeit sind, Tilman. Dann musst du so ein bisschen.
Zeit haben wir ohne Ende. Ich würde mich aber gerne mit einer Frage nochmal anschließen. Und zwar, wie seht ihr das, wenn wir den Blick auf die Opfer lenken, schriftliche Anhörung im Schnellverfahren von Zeuginnen und Zeugen im minderjährigen Alter?
Auf keinen Fall, bitte nicht.
Gibt es dafür eine Begründung?
Ja, natürlich. Ja, weil schriftliche Aussagen in jeglicher Form, beschuldigten Aussagen, aber auch die Aussagen von Zeugen sind, also wenn ich ganz hart wäre, würde ich jetzt sagen, die sind Grütze. Es ist leider so, dass nichts die tatsächlich echte gute Vernehmung eines Beteiligten ersetzt. Kein Schriftstück. Und ich immer wieder in Prozessen sitze, übrigens auch losgelöst von der Jugendfrage, immer wieder in Prozessen sitze und denke, ja, toll, der erzählt mir jetzt ganz andere Sachen, als er da aufgeschrieben hat. Und wenn das, was er jetzt sagt, irgendwem vorher bekannt gewesen wäre, dann hätten wir uns den ganzen Rums hier gespart. Ne? Und wie oft ich deshalb freispreche, weil in dieser blöden Beschuldigtenvernehmung, die da schriftlich ist, nichts drinsteht oder nichts Vernünftiges drinsteht oder der Kernpunkt, der Knackpunkt, der das ganze Ding hinter zum Wenden bringt, halt nicht erwähnt ist, weil der Zeuge das selber nicht weiß, was wichtig ist, was er da hinschreibt. Das ist, oder der Beschuldigte auch mal, das kommt ja auch mal vor, da auch irgendein Kram reinschreibt, der nur nach komischer Gegenwehr aussieht, ist aber einen ganz anderen Impetus, er hat eine ganz andere Schlagrichtung eigentlich hat und ich ganz andere Dinge losgetreten hätte vorher, wenn. Also ich bin für jede nicht schriftliche Vernehmung dankbar, egal in welchem Kontext und ganz besonders bei jungen Leuten, also junge Täter, junge Opfer, halte ich es für total verfehlt. Also weil mit denen jemand gut umgehen muss und das kann man schriftlich nicht.
Ja, ich wollte noch mal fragen, noch mal zum Thema Opferschutz auch. Sie hatten ja erwähnt, dass vorhin, also wenn Sie den Dieter halt vorher gesehen hätten oder gesehen hätten, was es mit ihm gemacht hat, die ganze Situation, wie stark ihn das belastet, dass Sie dann anders reagiert hätten beziehungsweise sich anders vorbereitet hätten. Mhm. Dass man da vielleicht noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung, welche Maßnahmen oder welche Möglichkeiten es da gibt, die Opfer zu schützen. Mhm. Weil ich das auch selber aus, oder ich denke auch viele von uns, sowohl dienstlich als auch privaten Kontext von Leuten gehört habe, die gesagt haben, ich möchte nicht zu Gericht, ich möchte meine Daten nicht angeben. Wenn ich zu Gericht komme, dann steht natürlich erstmal mein Name da. Ich muss sagen, wie sie erwähnt hatten, wo ich wohne etc. Da können wir natürlich nur im gewissen Maße das verhindern, aber dass man vielleicht in die Richtung nochmal weiterdenkt, welche Möglichkeiten gibt es da zum Opferschutz?
Also für Dieter wäre definitiv eine psychosoziale Prozessbegleitung was gewesen. Ne? Also jemand, der sich, werden Sie morgen noch hören in diesem Format, aber jemand, der sich um die Belange des Opfers kümmert, die nichts mit der Tat zu tun haben. Einfach nur, wie läuft diese Strafverfahren ab? Was muss ich da wann, zu welchem Zeitpunkt machen? Muss ich vor irgendwem Angst haben? Wie schleusen die mich in den Saal, dass ich dem Täter vorher nicht begegne? Ne? Diesen ganzen Ablauf fragen und auch eine tatsächlich eine menschlich nahe Begleitung von jemand, der neben einem sitzt und einem durch diese Situation durchhilft, der einfach als jemand dabei ist, der einem das Händchen hält im wirklich wörtlichen Sinne und einem da durchhilft, ohne die Aussage zu beeinflussen, ohne über das Verfahren und über die Tat zu reden. Wir haben auch die Möglichkeit, mit Zustellung der Anklage gleich den Opferbild oder mit der Terminierung und der Ladung der Zeugen den Opfern Infoblätter mitzuschicken, auf Nebenklagemöglichkeiten hinzuweisen. Das gibt es bei mir in meinem Formular, ehrlich gesagt, kann ich sie gar nicht alle aufzählen, aber es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten hier ankreuzen kann, was man jetzt alles machen könnte. Dafür muss ich aber erstens sensibilisiert sein, dass dieses Opfer das brauchen könnte. Dafür muss ich das Opfer auch haben wollen vor Gericht. Ich versuche es ja meistens immer zu vermeiden. Und ganz selten bei so Fällen, die total auf Hochkant stehen, frage ich mich immer.
Also auf Hochkant, die so oder so ausgehen könnten? Oder?
Ja, die wo es richtig um die Wurst geht. Mhm. Also wo es richtig darum geht, fährt er jetzt 3,5 Jahre ein oder nicht? Da kriege ich immer ein bisschen Knieschlottern, weil ich so denke, wenn ich jetzt diese ganzen Opfersachen lostrete, was sagt das über meine Vorab-Einschätzung der Situation und der Glaubwürdigkeit dieses Zeugen aus? Also ich bin immer total dankbar, wenn die Staatsanwaltschaft das schon gemacht hat oder das vorher irgendwie passiert ist. Es ist ein bisschen wie Taschentücher im Sitzungssaal reichen. Wenn da einer weint, dann will ich dem ein Taschentuch geben. Das ist wichtig. Nicht? Auch, dass man menschliche Reaktionen zeigt und dass man darauf reagiert, wenn jemand so angefasst ist, dass er vor fremden Menschen weint. Ich finde es aber als Gericht ziemlich unschick, weil es dem Verteidiger, der da vielleicht auf Hab 8 sitzt, signalisiert, oh, jetzt hat es aber Mitleid. Und jetzt geht es aber auf das Opfer ein. Und ich finde, das Opfer lügt bis jetzt. Und jetzt geht da jemand menschlich drauf ein. Meisten können das gut auseinanderhalten, dass, ne, dass das eine menschliche Reaktion ist, das andere eine Subsumption. Aber das ist trotzdem für mich manchmal ein schwieriger Punkt. Und ich, wenn ich das ahne, also in Sexualstraftaten, habe ich immer Taschentücher dabei und die gebe ich meiner Protokollkraft und sage, sobald die Träne fließt, musst du die da rausgeben. Ne? Damit ich das nicht tue, damit ich möglichst objektiv ja da sitze. Was nicht schön für Opfer ist, ein objektiv da sitzender Richter. Ja, aber wir können im Vorfeld, tatsächlich gibt es eine ganze Menge an Maßnahmen, gesagt, die psychosoziale Prozessbegleitung wird relativ wenig gemacht, wenn ich das richtig sehe, hat gar nicht so hohe Anwendungszahlen und könnte mehr sein. Können wir uns irgendwie alle aufs Tableau schreiben, dass das so manchem echt helfen würde, wenn er da einfach an die Hand genommen würde und genauso die Fragen von Nebenklage, manchmal Adhäsion, aber die, ja.
Maria, du beschreibst auch manchmal, dass du Anrufe bekommst von Opferzeugen, ja. Zeuginnen. Aber da sehe ich auch schon das Problem, also nicht, dass sie anrufen, das ist gut, weil die wollen dann häufig nur wissen, wie läuft das ab, bin ich dem gewachsen, was gibt's da für Möglichkeiten, dass es leichter wird. Nur diese Schwelle erstmal zu überschreiten, also ich rufe bei so einem Gericht an und lande dann auch bei der richtigen sachbearbeitenden Richterperson oder bei einer Geschäftsstelle, die das kanalisieren kann. Das ist gar nicht so einfach, ne? Da nee, richtig bei euch zu landen.
Das ist nicht einfach und die Fragen, die du eben gestellt hast, die stellen die nie. Die fragen nur, muss ich wirklich kommen? Ich habe Angst, ich will nicht.
Ja.
Und da sage ich immer, dieser Gerichtsprozess ist ein bisschen wie ein Theaterstück, ne? Also wir haben alle eine Verkleidung an und es gibt Requisiten und es gibt einen Hauptdarsteller und es gibt Statisten und es gibt ein Publikum, es gibt auch ein eher altehrwürdiges Gebäude, in dem das alles stattfindet. Und wir alle haben so eine Rolle und allen Beteiligten ist klar, also dem Angeklagten ist klar, dass er was falsch gemacht hat und dass er dafür auch auf die Mütze kriegt. Das heißt, er ist gar nicht so böse. Und wenn er böse ist, dann ist er böse auf mich oder den Staatsanwalt, weil wir ja zu hoch geurteilt haben. Dass jemand, wie in diesem Fall tatsächlich, der mit Dieter passiert ist, dass wirklich jemand im Nachhinein nochmal auf ein damaliges Opfer zugeht und den so massiv bedroht, das habe ich noch nicht so häufig erlebt. Weil es ein bisschen so eine professionelle Nummer ist, dass man sagt, naja gut, also habe ich Scheiß gemacht, werde ich auch für verurteilt. Und ich bin allenfalls sauer auf die Justiz, wenn das dann aus meiner Sicht viel zu hoch und viel zu ungerecht war. Zumindest nehme ich so wahr.
Ja, wir wären sonst fertig.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie machen wir das denn sonst immer? Normalerweise gibt es dann immer noch Ausblick, was wir sonst noch so machen und worüber wir das nächste Mal sprechen.
Wir sind richtig schnell im Vergleich zu den vorherigen Monaten und haben hier eine schnelle Aufnahme. Es war ganz toll bei euch. Habt herzlichen Dank für die Einladung und das Interesse. Und euch, liebe Zuhörer da draußen, bis ganz bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.